du da bist, weil du in Gottes Augen unglaublich geliebt bist und wir miteinander Lobpreis machen. Und in der Bibel gibt es diesen spannenden Satz, in dem steht, Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes. Und was bedeutet das für heute hier im Bohmengrün, wenn wir miteinander Gott loben? Das andere, auf das du dich freuen kannst, ist, oder sind zwei tolle Impulse von zwei tollen Menschen, von Dina Ketzer und von Kurt Schneck, die euch mit reinnehmen in das, was wirklich ihr Herzschlag ist. Ganz konzentriert geht es um den sich alles dreht, nämlich um Jesus. Und wir werden später noch richtig viel Zeit haben, um miteinander zu reden. Dass wir miteinander beten, dass wir manche Sachen loswerden und dass wir manche Sachen geben. Und vielleicht ist es heute auch so ein Tag, wo Lebensentscheidungen getroffen werden. Ich finde es genial, dass ihr da seid. Ich finde es genial, dass Gott da ist. Und ich lade euch ein, dass wir uns einen ganz kurzen Moment hier, auch die Leute gerne im Livestream, einen kurzen Moment nehmen, um still zu werden. Ich weiß, es ist ein Abenteuer hier in Bohmengrün, wo du einfach Gott ganz kindlich, ganz naiv sagen kannst, hey Gott, ich bin da und ich freue mich noch mehr, dass du da bist. Ein Moment der Stille und dann kommt das Fackelträgerteam nach vorne und wir singen die ersten beiden Lieder miteinander. Thomas und sein Team, die werden euch mit reinnehmen, was wir singen. Moment für Jesus und dich. Jesus, wie gut tut es, hier in Bohmengrün mit dir versammelt zu sein und zu wissen, dass du als unser Papa im Himmel, als gerechter Vater, dass du zu uns sprechen magst. Und Jesus, hier sind wir und wir freuen uns auf dich. Wir hoffen, du freust dich über das, was wir singen und was wir reden. Sei du der Mittelpunkt heute. Amen.
Okay, das nächste Lied ist die Nummer 19.
Breaks the power of sin and darkness. Your love is mighty and so much stronger. The King of glory, the King above all kings. Who shakes the whole earth with holy thunder. Who leaves us breathless in awe and wonder. The King of glory, the King above all kings. This is amazing grace, this is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross, you would lay down your life, that I would be set free. Brings our chaos back into order. Who makes the orphan a son and daughter? The King of glory, the King of all our kings. Who rules the nations with truth and justice? Shines like the sun in all of its brilliance. This is amazing grace, this is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my.
wie schön dieser Name ist. So heißt das nächste Lied und das ist die Nummer gleich danach.
Ich habe eine Frage an dich heute Abend. Eine Frage, die du jetzt nicht laut aussprechen musst, also die Antwort. Du kannst es einfach für dich bedenken. Wenn es dir hilft, kannst du natürlich mit dem oder der neben dir drüber reden. Aber vielleicht ist es gut, das einfach mal kurz für dich zu überlegen. Die Frage, und Achtung, ich benutze ein altes Wort, weil mir das so sehr gefällt. Die Frage heißt, was ist dir in deinem Leben wirklich kostbar? Was ist für dich kostbar in deinem Leben? Vielleicht auch etwas moderner, was ist dir wirklich wichtig? Und ich lade dich an, da jetzt mal ehrlich kurz drüber nachzudenken. Das ist deine Zeit. Was ist dir wirklich kostbar? Wenn er heute hier unter uns sitzen könnte, dann würden ihm wahrscheinlich schon ein paar Sachen einfallen. Er ist Businessman oder Kaufmann, wie man das damals genannt hat. Also einer, der schon ziemlich viel Potenzial hat, Dinge zu Geld zu machen, Dinge zu erkennen, und vielleicht ist ihm das auch wirklich wichtig. Vielleicht würden ihm auch seine Freunde und seine Familie einfallen oder ein bestimmtes Hobby, was ihm kostbar ist. Und dann würden ihm vielleicht ähnlich wie bei dir ein Lächeln aufs Gesicht kommen, weil es gut tut, sich an das zu erinnern, was wirklich gut ist im Leben. Und dann würde dieses Lächeln aber vielleicht auch wieder verschwinden, weil ihm einfallen würde, oh Mann, da ist doch was, was ich noch suche. Ich kann es nicht so wirklich in Worte fassen, aber ich weiß, da ist noch was. Es geht mir nicht um mehr Besitz. Ich habe schon sehr viel, aber es geht mir um etwas, was wirklich, wirklich wichtig ist im Leben, was für mich kostbar ist. Das fällt ihm wieder ein. Und die Bibel beschreibt in ganz kurzen Sätzen, ob er geschafft hat, etwas zu finden, was für ihn so unendlich wertvoll ist. Ich lese dir zwei Verse aus Matthäus 13 über ihn. Das Himmelreich gleicht einem Kaufmann. Der war auf der Suche nach schönen Perlen. Er entdeckte eine besonders wertvolle Perle. Da ging er los und verkaufte alles, was er hatte. Dann kaufte er diese Perle. Hier geht es um eine Kostbarkeit und um etwas, was so unendlich wichtig ist, dass nichts anderes mehr zählt. Dieser Kaufmann erfindet eine Perle, und interessant ist, dass nicht die Farbe entscheidend ist. Da wird nichts erwähnt und auch nicht die Größe. Gut, sie wird jetzt nicht irgendwie 3 Meter Durchmesser gehabt haben, schon eher so was Kleines. Aber auch das ist nicht so wichtig. Und auch nicht der Preis wird erwähnt. Hey, aber was fasziniert diesen Menschen denn dann so sehr an dieser Perle? Ich glaube, was diesen Mann da so flasht, das ist das, was sich in der Perle spiegelt. Also das, was er in ihr sieht. Sie strahlt ihm etwas entgegen. Sie erzählt ihm etwas. Sie bereichert ihn. Und sie weckt seine Sehnsucht. Diese Perle, sie spiegelt das Reich Gottes. Gottes Gegenwart. Sie zeigt ihm, wie Gott ist. Und in den kommenden Minuten möchte ich dich gerne damit reinnehmen, was er da sehen kann. Und ja, da vermischen sich meine Gedanken mit dem, was ich auch erlebt habe von Gott. Lade dich ein, mit mir da auf Entdeckungsreise zu gehen. Ich stelle mir vor, und vielleicht magst du es dir auch vorstellen, dass er diese Perle in die Hand nimmt, dass er sie betrachtet, dass er sie vielleicht sogar streichelt und dass er etwas sieht. Zuerst erblickt er einen Thron. Es ist der Thron Gottes im Himmel. Und es ist unendlich hell dort. Keine unangenehme Helligkeit, sondern eine Helligkeit, die aus seiner Herrlichkeit entsteht. Unglaublich kostbar und wertvoll und faszinierend. Sie strahlt diesen Mann an, und Gott strahlt so sehr, dass dieser Mann ihn kaum erkennen kann. Aber was er erkennen kann, das sind Gottes Eigenschaften. Das ist das, was Gott ausmacht. Wie beschreibst du Gott? Was denkst du, hat er für Eigenschaften? Wie ist Gott? Ich weiß, weit umfassende Frage. Und die Bibel, die gibt uns eine Palette an Antworten. Zum Beispiel in Galater 5. Ich lese dir vor, was da steht, wie Gott ist. Seine Eigenschaften. Gott ist Liebe, er ist Freude, er ist Frieden. Geduld, Güte, Großzügigkeit, Treue, Freundlichkeit und jetzt kommt's, Selbstbeherrschung. Gott ist der Erfinder dieser Eigenschaften und er ist es, der sich damit bestens auskennt. Und Gott ist so cool, dass er nicht sagt, und ich benutze das jetzt alles für mich und ich gebrauche es nur für mich, sondern er sagt, ich habe so viel zu schenken, ich möchte es auch dir dir ganz persönlich geben. Dir Kaufmann in der Geschichte, dir Diener und dir, du hier auf dieser Wiese und auch im Livestream. Dir. Dir möchte er das geben. Und das hört sich dann für dich ganz persönlich so an, wenn er eine Message an dich sendet. Wenn du möchtest, kannst du dazu deine Augen schließen. Ich versuche dir, seine Worte nahezubringen. Seine Botschaft an dich lautet, ich liebe dich. Und an dieser Entscheidung wird sich nie etwas ändern. Und ich freue mich über dich. Und das ist was anderes als auslachen oder ein paar Lachsmilies mit Tränen schicken. Und ich will dir Frieden schenken. So vieles macht dich unruhig. Und du kannst mir Dinge anvertrauen und wieder gut schlafen. Ich bin geduldig mit dir. Und ich lade dich ein, dass du das auch mit dir und mit anderen bist. Und wenn dir was nicht gelingt, dann bin ich gütig und großzügig und treu. Ich bin immer auf Empfang. Und ich bin freundlich. Und wenn du willst, dann kannst du mit mir zusammen lernen, dich selbst zu beherrschen. Das ist seine Botschaft an dich heute Abend. Und das ist das, was dieser Mann in dieser Perle sieht. Und das ist das, was er kaum fassen kann. Ich glaube auch nicht, dass er es komplett begreift. Aber er spürt, dass er mehr davon haben möchte. Es lässt ihn in die Knie gehen, weil er so überwältigt davon ist, wie Gott ist und wie er spürt, dass etwas von Gott auf ihn übergeht und auch auf dich. Und ich glaube, dass ich in dieser Perle noch mehr spiegeln kann. Als nächstes sieht dieser Kaufmann einen anderen Mann. Und er ist genau wie er. Er hat genau wie jeder erwachsene Mensch 665 Muskeln. Er hat seine Lunge ist so groß wie ein Tennisplatz. Das ist auch bei anderen Menschen so. Also kommt schon ein bisschen drauf an, was man trainiert, aber grundsätzlich schon. Sein Daumen hat genau die gleiche Länge seiner Nase. Das ist bei dir übrigens auch so. Und, ja genau, kannst du mal ausprobieren. Und nicht mal dieser Mann kann seinen Ellenbogen küssen. Das können quasi niemand. Also es gibt bestimmt irgendjemand, aber eigentlich geht es nicht. Dieser Mensch, das ist Jesus. Und merkst du, was er ist wie wir? Er ist Mensch. Und das sieht der Mann in der Perle. Aber er sieht auch noch was anderes. Er sieht nämlich genau diese Eigenschaften, die ich gerade aufgezählt habe und noch so viel mehr. Weil Jesus nicht nur Mensch ist, sondern auch Gott. Und ich weiß, es ist ultra schwer zu verstehen. Ich habe es auch nicht ganz verstanden, wie ganz Mensch und ganz Gott geht. Aber wie ist es damit? Vielleicht geht es nicht darum, es ganz zu verstehen, sondern das zu glauben und dem zu vertrauen, dass es so ist. Dieser Mann Jesus, dieser Gott Jesus, er hat eine Mission auf dieser Welt, als er da ist. Er kommt auf dem Himmel, aus dem Himmel, nicht auf dem Himmel, um zu zeigen, wie Menschen leben können wie er. Und wenn wir seine Geschichten lesen, dann haben wir ein wahnsinnig Vorbild. Und viele sagen, dass es voll schwer ist, wie Jesus zu leben, dass es eine Ultra-Herausforderung ist. Und ja, ich sehe das auch so. Aber ich habe mich auch gefragt, ob wir uns vielleicht zu oft ganz bestimmte Fragen stellen, die ich von mir selber auch so gut kenne. Fragen wie, also im Leben mit Jesus, was soll ich eigentlich jetzt tun? Soll ich was tun? Und warum gelingt mir das jetzt nicht? Was mache ich eigentlich falsch? Wie gesagt, ich kenne diese Sätze sehr gut. Aber wenn ich sie nochmal anschaue, dann merke ich, dass eine ganz bestimmte Sache im Vordergrund, nämlich, dass ich, also in dem Fall ich, Diener, ich will es möglich machen, ich will Dinge richtig machen und am besten gar nichts falsch und vielleicht manchmal auch Dinge rückgängig. Und Jesus, er kommt dir her und er sagt, ich mach dich frei davon, dass es immer nur um dich gehen muss auch, weil ich biete dir was anderes an. Ich lade dich ein, dass es um mich geht. Jesus in deinem Leben geht, dass ich der Mittelpunkt werde. Und das sagt er nicht, weil er denkt, ja, das kann man halt mal so machen, sondern weil er, glaube ich, wirklich davon überzeugt ist, dass es das Beste ist, was passieren kann, dass er der Mittelpunkt wird. Und das Spannende ist, dass mit ihm unterwegs sein heißt, dass auf einmal Dinge möglich werden, die vorher nicht möglich waren. Und auch das merkt dieser Kaufmann. Er spürt es, dass Jesus Dinge möglich macht, die unmöglich sind. Und er spürt, wie die Aufregung so an ihm hochsteigt, wie so ein Kribbeln in seinem Bauch hochkommt und wie er sagt, ich will noch mehr davon. Ich bin fasziniert. Kannst du ihn ein bisschen nachvollziehen? Kannst du Kribbeln spüren, wenn du an Jesus denkst? Und schließlich spiegelt sich in dieser Perle der Höhepunkt von der Mission von Jesus. Es ist das Kreuz. Es leuchtet wie auf dem Berg gegenüber. Es strahlt. Es steht auf Golgatha. Das ist die Schädelstätte. Jesus stirbt da. Oh je. Jesus stirbt da und er hält seinen Kopf hin. Ja, ich habe oh je gesagt, weil meine Zettel davonfliegen. Er stirbt da, hält seinen Kopf für uns dahin. Und er hält seinen Kopf für das hin, wo wir mit dem Kopf durch die Wand wollen in unserem Leben. Ich danke dir. Und er stirbt für die Momente, wo wir unseren eigenen Kopf durchsetzen wollen. Wo es uns egal ist, was dieser Jesus uns eigentlich zu sagen hat. Wo wir sagen, ja Pech, ich entscheide es selber. Das ist das, was die Bibel Sünde nimmt. Und Jesus sagt, ich möchte dir das vergeben, wenn du das auch willst. Jesus stirbt für das, was wir in unseren Köpfen Schlechtes aushecken und denken. Und er stirbt dafür das an dieser Schädelstätte, was wir uns gegenseitig an den Kopf werfen und was wir an den Kopf geworfen bekommen, wo wir sündigen. Und Jesus leidet dort an diesem Kreuz die Schmerzen, die du und ich leiden. Seine Schmerzen sind wie deine Schmerzen. Und er weint mit dir und er schreit mit dir und deine Wunden, wenn du welche hast, sie berühren ihn zutiefst, zutiefst. Und er will dir helfen. Jesus stirbt dort am Kreuz für das, worüber wir uns den Kopf zerbrechen. Und er sagt, ich möchte, dass du einen Ort hast, wo du das hinlegen kannst, damit du es dir endlich aus dem Kopf schlagen kannst. Dafür stirbt Jesus Christus am Kreuz. Hey, und wenn du merkst, dass da was in deinem Kopf und in deinem Herzen ist, was du Jesus bringen möchtest, was du selber irgendwie nicht auf die Kette gekriegt hast, wo du sagst, ja, da bin ich schuldig geworden, und auch für das, wo du sagst, und da haben andere Menschen an mir echt Dinge schlecht gemacht, das beschäftigt mich zutiefst, und auch andere Dinge, dann kannst du heute Abend diesen Abend für dich nutzen. Daniel wird dir nachher noch erklären, was wir dir noch für ein Angebot machen. Und vielleicht ist es deine Zeit mit Jesus und mit einem Mitarbeiter hier. Die Schädelstätte, Golgatha, da wo das Kreuz steht, das ist ein Ort der Liebe. Der Liebe zu uns. Und Jesus erträgt diesen schrecklichen Tod nur, weil er uns liebt. Das ist sein Kopf und seine Herzensentscheidung für uns. Für mich und für dich, aus purer Liebe, weil wir das Kostbarste sind, was er hat. Und das spiegelt sich für den Kaufmann in der Perle. Zuerst der Thron, dann Jesus Christus selber und schließlich das Kreuz. Das sieht der Mann. Und ich denke nicht, dass er sofort alles begreift. Aber er muss es auch nicht begreifen. Das dauert. Was passiert ist, dass er vollkommen überwältigt ist. Dass er fast vor Aufregung platzt und vor Freude, weil er hat das gefunden, was er schon so lange gesucht hat. Es ist Jesus Christus selber, nichts anderes. Und weil ihm das so kostbar und wertvoll ist, nimmt er diese Perle nicht einfach nur mit. Sie ist ihm so wertvoll, dass er alles andere dafür aufgibt. So erzählt uns das die Bibel. Er gibt es nicht auf aus Zwang und nicht als Muss, sondern ganz freiwillig. Er ordnet sich Jesus Christus unter, weil er entdeckt, Das ist das Bessere. Er hat das Gute für mich bereit und deshalb brauche ich nichts anderes mehr. Es ist sein Schatz. Er kann nicht, er will nicht ohne diesen Schatz leben und deshalb gibt er alles andere her. Wie ist es bei dir? Strahlt diese Perle? Strahlt Jesus heute für dich? Wenn du auf dieses Kreuz blickst und in das, was in dir drin ist, was andere Menschen dir gesagt haben, kommt da was hoch, wo du sagst, oh ja, das ist Jesus Christus für mich. So ist dieser Jesus für mich. Und du willst ihm das sagen, dann tu's. Sag ihm das, wer er für dich ist und hol ihn wieder oder vielleicht auch zum ersten Mal in dein Leben. Eine Sache möchte ich noch sagen. Wenn du das tust, wenn wir das tun, dass wir sagen, Jesus Christus, komm in mein Leben, dann rückt alles andere nach hinten. Und das ist das Spannende daran. Dann rückt auch das, was du dir vorher vorgestellt hast, was du überlegt hast, was für dich das Kostbarste ist im Leben, dann rückt das weiter nach hinten, weil er an erster Stelle steht. Und das, wie er ist, das strahlt dann auf alles andere. Und es hat Einfluss und Auswirkungen auf alles andere in deinem Leben, auf das, was du bisher kostbar fandest und was du auch immer noch gut finden darfst. Jesus verurteilt das nicht alles, bitte denk das nicht. Und trotzdem, er ist derjenige, der dann an erster Stelle steht. Er ist Mittelpunkt, er strahlt und er leuchtet. Und es ist deine Entscheidung, ob du das zulassen möchtest. Ich möchte dich dazu einladen, weil Jesus ist das Kostbarste in meinem Leben. Ich höre von ihm, Dina, ich liebe dich. Und ich bin begeistert von dir und ich vergebe dir. Und ich möchte, dass du bei mir bleibst. Und weil ich das von meinem Herrn und von meinem Gott, weil ich das von Jesus selber höre, kann ich nicht anders, als es ganz fest an mich zu drücken und zu sagen, ich will es nie wieder hergeben. Und ja, ich muss dafür kämpfen, dass das an erster Stelle bleibt. Das ist immer wieder eine Entscheidung. Mir fällt es nicht leicht. Es gibt so viel anderes Cooles und Herausforderndes in meinem Leben. Aber wenn ich dann Zeit habe und ich für mich sowas wie diese Perle des Glaubens da in die Hand nehme, dann merke ich, Jesus, Jesus, nur du. Du bist das Kostbarste, was ich habe und ich gebe dir mein Leben ganz. Und dazu möchte ich dich heute Abend einladen. Amen. Wir singen miteinander ein Lied. Es ist deine Zeit, das vielleicht nochmal sagen zu lassen, wirken zu lassen. Danach lade ich euch ein, nochmal miteinander zu beten. Nutzt gerne die Zeit jetzt.
This next song is called When I'm With You.
Das nächste Lied heißt When I'm With You. Wenn ich mit dir bin.
And it's about how we can find new life in Jesus.
Und in diesem Lied geht es darum, wie wir ein neues Leben in Jesus Christus finden können.
And it also is about how when we are following Jesus, we are most ourselves.
Und es geht auch darum, dass wenn wir Jesus nachfolgen, wir am ehesten uns selber sind.
These are the things that I need to pray. can't find peace any other way. I'm a mess underneath and I'm just too scared to show it. And these are the things that I need to pray. I can't find peace any other way. I'm a mess underneath and I'm just too scared to show it. Everything's not fine and I'm not okay, but it's nice to know I can count this way. When I'm with you, I feel the real me finally breaking through, and it's all because of you, Jesus. Anytime, anywhere, any heartache, I'm never too much for you. Right through every hurt, every scar, every secret, you just love me. Everything's not fine and I'm not okay, but it's nice to know I can come this way. When I'm with you, I feel the real me finally breaking through, and it's all as I am, bruised and broken, and I don't have to pretend. When I'm with you, I feel the real me finally breaking through, and it's all because of you, Jesus. Anytime, anywhere, any heartache, I'm never too much for you to take. There's only
mit euch zusammen ein Gebet sprechen. Es gibt in diesem Gebet einen Teil, wo ich einen Satz vorspreche, und wenn du möchtest, kannst du das laut und leise auch sprechen oder deine ganz eigenen Worte einfügen. Hey, und wenn du sagst, Jesus strahlt für mich und er ist die Nummer eins in meinem Leben, mein Mittelpunkt, dann lade ich dich ein Zeichen zu setzen mit diesem Gebet, wenn du das willst, und mit mir aufzustehen und dieses Gebet zu sprechen. Es ist deine Entscheidung, ob du es tun möchtest. Lass dir kurz Zeit. Jesus Christus, danke für diesen Abend. Danke für die Menschen, die hier sind, und danke, dass du dir Zeit mit uns nimmst. Und es stehen und sitzen Menschen vor dir, die dir ein paar Sachen sagen wollen. Jesus, ich danke dir, dass du so viel in mir siehst und ich so kostbar für dich bin. Danke, dass du mich liebst. Ich bring dir jetzt, was ich falsch gemacht habe. Ich lege es ans Kreuz. Danke, dass du für mich gestorben bist und mich frei gemacht hast. Ich vertraue dir und gebe dir jetzt mein Leben ganz. Bitte hilf mir, dass deine Eigenschaften in meinem Leben sichtbar werden. Danke, dass du dich mit mir auf den Weg machst. Amen. Und wie das mit dem auf den Weg machen ist, dazu hat Kurt Schneck die Worte.
Nochmal schönen guten Abend. Einmal geht es noch nach einem schönen langen Tag mit viel gutem Programm, guten Input, vielen Spielen. Ich komme gleich zur Sache. Die Überschrift für heute Abend ist: Kennst du Jesus, der echte Nachfolger sucht? Ich lese uns einen Text aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 1, die Verse 16 bis 20. Als er aber am Galiläischen Meer entlang ging, sah Simon und Andreas, Simons Bruder, wie sie ihre Netze ins Meer warfen. Sie waren Fischer. Jesus sprach zu ihnen: Folgt mir nach. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Sogleich verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Als er ein wenig weiter ging, sah Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, seinen Bruder, wie sie im Boot die Netze flickten. Und alsbald rief er sie und ließ ihren Vater Zebedäus im Boot, ließen ihn den Tagelöhnern zurück, folgten ihm nach. Man könnte diese Bibelarbeit auch überschreiben mit: Tut endlich, Freunde, was euch klar ist. Nachfolge, das macht man. Es muss geschehen. Darum heißt es ja nachfolgen und nicht nachdenken. Unsere ganzen frommen Gedanken sind keinen Schuss Pulver wert, wenn daraus nicht Nachfolge wird. Mitgehen und sich auf ihn einlassen, der sich auf mich eingelassen hat. Wenn man den Text nur im Deutschen liest, dann bekommt man nicht mit, dass im Griechischen eigentlich drei verschiedene Worte für Nachfolge stehen. Als Jesus einmal sagt: Herr, folgt mir nach, sagt er eigentlich: Herr, zu mir. Das ist ein ausgesprochen gebieterisches Wort, ein fast herrischer Ruf. Aber er hat seinen Grund: Ihr müsst her zu mir, wenn ihr das Leben haben wollt. Ich bin der Einzige, der wirklich Leben ist, der wirklich Leben hat und der wirklich Leben gibt. Hast du ihn nicht, dann hast du das Leben eben auch nicht. Lebst du ohne ihn, wird auch aus deinem Leben nichts. Und da lässt Jesus nicht mit sich verhandeln. Es genügt ihm nicht, dass Leute nett und treu, fleißig und brav sind, Frauchen haben, Häuschen haben, Hündchen haben, Auto haben. Das Leben ist aber nicht in diesen Dingen. Das Leben ist was anderes, das Leben ist bei ihm. Darum sagt er: Herr, zu mir. Und dann steht ein zweites Wort für Nachfolgen da, das heißt sich an jemanden hängen. Und in der weltlichen Literatur wird dieses Wort interessanterweise auch dafür verwendet, wenn man einer schönen Frau nachsteigt. Da wird das Wort nachfolgen verwendet, wenn man hinter einer schönen Frau her ist. Eigentlich, weil man total von ihr hingerissen ist, sie unbedingt haben möchte. Jesus Stalking wäre das sozusagen. Ganz hinter ihm her sein, ihn unbedingt haben wollen, und da mischt sich in die Sache mit der Nachfolge auch dieses Liebesmotiv hinein, dass man von ihm so absolut fasziniert und hingerissen ist, dass man gar nicht mehr ohne ihn leben möchte. Ich denke an eine Begegnung, die vorher vielleicht stattgefunden hat, als da zwei Jünger den Johannes reden hören und dann Jesus nachgehen. Und er lässt sie eine Weile dunsten, schließlich wendet er sich zu ihnen um und fragt sie, was sucht ihr denn? Ja, Meister, wo bist denn du zur Herberge? Wo gehörst denn du hin? Was ist denn dein Zuhause? Und er sagt was ganz Einfaches: Kommt und seht. Und dann fährt der Text fort und sagt: Und sie kamen und sie sahen und blieben. Mit anderen Worten, sie haben etwas gesehen, wo sie gesagt haben: Da kriegt uns keiner mehr weg. In ihm haben wir zum ersten Mal gespürt und gemerkt, es mit Händen begriffen. Bei Johannes klingt es in seinem Brief später noch nach. Wir waren total hingerissen, wir konnten den Blick nicht mehr wegwenden. Wir mussten es anfassen, das, was uns als Leben erschienen ist, er war so absolut faszinierend. Wir, hat er gesagt, uns gibt's. Wir sind vorhanden, wir sind da, der aber, der lebt. Also Jesus nachsteigen, weil man sich total in ihn verknallt hat und ohne ihn nicht mehr sein und leben möchte. Und dann heißt ein anderes Wort für Nachfolge, alle drei in diesem Text, sein Weggenosse werden. Das heißt, man geht seinen Weg, aber er bleibt dafür auch an meiner Seite und er verlässt dich eben nicht, wenn du mal stolperst oder scheiterst und hinfällst. Dann hilft er dir gern wieder auf die Beine, geht den Weg mit dir geduldig weiter. Er hat immer gewusst, dass du kein Schnäppchen bist. Wir denken ja manchmal, wenn Gott mich kriegt, dann hat er wirklich einen guten Fang gemacht. Nein, sagt Gott, seit du in meiner Mannschaft bist, schlafe ich noch schlechter. Er ist auch nicht am Boden zerstört, wenn du mal schwierig bist, aber er ist ein Meister, der auch die Zerstörten wieder hinkriegt. Und so heißt Nachfolge im dritten Moment hier, ich werde sein Weggenosse. Ich bin nicht allein, ich werde nicht verlassen, er lässt mich nicht fallen, er lässt mich nicht hängen. Auch wenn er Seiten an mir entdeckt, die problematisch oder dunkel sind, er ruft mich an seine Seite und er bleibt an meiner Seite. Und so geht er den Weg mit mir zusammen, hält mich aus und hält mich gleichzeitig. Und wenn man dann weiterfragt, was ist denn eigentlich der Sinn dieses ganzen Unternehmens, dann ist Nachfolge nichts anderes als diese Einladung Jesu an ein Leben zu werden wie der Meister. Als ein Lernender. Jünger, das ist nicht einfach nur so eine Entourage, die hinter ihm herdackelt. Jünger, das sind Lernende, das sind Schüler. Und ich würde mir am allermeisten wünschen, dass das bei jemandem der Fokus im Leben wird. Im damaligen Meister-Schüler-Verhältnis ging es darum, dass der Meister sich im Jünger reproduzieren wollte. Der Meister wollte sich im Jünger vervielfältigen. Der Meister wollte, dass seine Jünger werden wie er, damit, wenn man die Jünger sieht, man auf den Meister schließen konnte. Macht ein Jünger von seinem Meister den Mund auf, wusste man, aha, du hast dort gelernt, deine Sprache verrät dich. Sah man einen Jünger, wusste man, aha, du warst bei dem, der macht die Dinge so. Das heißt, der Meister wollte im Jünger erkannt werden. Und genau das Gleiche hat Jesus auch vorgehabt. Mit zwei wesentlichen Unterschieden. Er war der Meister, der wirklich vollkommen war. Er war der Meister, der ohne Sünde war. Er war der, der vollständig Mensch war, wie Gott sich das Menschsein gedacht hatte. Und das Zweite, was er auch anders machte, ist, er konnte Kraft geben. Kein Meister in Israel konnte seinen Jüngern Kraft geben. Er konnte ein gutes Vorbild sein und sagen, jetzt mach es wie ich. Aber Jesus ist der Einzige, der nicht nur ein Vorbild ist, sondern der auch die Kraft gibt, zu werden wie er. Ja, und das wäre das Schöne, wenn wir uns darauf einigen und verständigen könnten, dass es zu einem Herzensanliegen wird, dass wir nicht nur wiedergeborene Leute haben, sondern Leute haben, die jünger werden wollen, die werden wie der Meister. Und ich sage dazu, das ist kein vermessener Griff nach den Sternen. Es ist möglich. Für die Leute, die es ganz knapp brauchen, und ich bin selber ein sehr schlichtes Gemüt, es kann mir nicht einfach genug sein, da würde ich das Evangelium in 4 knappen Sätzen zusammenfassen, wo alles über das Evangelium gesagt ist. Der erste Satz heißt, Jesus wurde einer von uns. Die zweite Wahrheit ist, er war völlig anders als wir. Das dritte ist, er gekommen, damit wir werden wie er. Und wir werden, das ist das vierte, wir werden wie er in der Verbindung mit ihm durch sein Leben in uns. Das war sein Thema, das war sein Programm. Er wurde einer von uns, wir haben es bei der Diener schon gehört, ist eingestiegen in dieses Leben, hat alles ganz normal mitgemacht, musste auch wachsen, musste lernen, nahm zu an alter Weise Gnade bei Gott und den Menschen, hat ein Handwerk gelernt, musste sich zeigen lassen von seinem Ziehvater und konnte ihn nicht beiseite schieben und sagen, jetzt Alter, geh einmal da nicht, der Sohn Gottes zeigt dir, wie man hobelt. Und ich bin auch hundertprozentig sicher, dass er in diesem Lernprozess den einen oder anderen Nagel krumm eingeschlagen hat. Das ist nämlich keine Sünde. Und ich weiß auch, dass er sich auf den Daumen gehauen hat bei der Gelegenheit und ich weiß sogar, was er gesagt hat. Shalom. Muss mir nicht gleich losschimpfen. Noch viel spannender für euch junge Leute, da bin ich allerdings nicht restlos informiert, Jesus hat sogar eine Pubertät durchgemacht. Aha. Mit Pickel und manchen mehr. Er hatte die Bergpredigt nicht mit einer Knabenstimme gehalten, sondern mit der weittragenden Stimme eines Mannes. Er war jemand, der hat diese Dinge durchgemacht. Und die spannende Frage ist natürlich, wie macht man eine Pubertät durch, ohne zu sündigen? Ja. Und für bekennende Eltern würde ich dazu fügen, seid ihr euch ganz sicher, was alles Sünde an einer Pubertät ist? Er wurde einer von uns, eingestiegen in dieses Leben. Und dann war er völlig anders als wir. Und das hieß, er war der Mensch, von dem Gott gesagt hatte, so habe ich mir das Menschsein vorgestellt. Und das Aufregende an Jesus war nicht seine Göttlichkeit. Leute, ganz im Ernst, er verzeiht mir das auch immer, wenn ich das sage. Es ist kein Kunststück, Gott zu sein, wenn man Gott ist. Aber es ist eine gewaltige Leistung, Mensch zu bleiben, wie Gott sich das Menschsein vorgestellt hat. Er war ein zweiter Adam. Er war jemand, der gekommen ist in diese Welt, um noch einmal vor Augen zu stellen, was Gott mit Menschsein gemeint hat. Und er musste sich bewähren, er musste alles lernen. Kein Sieg wurde ihm geschenkt und als er vom Teufel in der Wüste versucht wird, war das wirklich ein Kampf und er hätte fallen können. Denn Versuchungen, an denen man nicht scheitern kann, das ist eine Scharade, das ist ein Zirkus, ein Theater. Und so ist er dem Teufel 3-mal entgegengetreten und hat in einer Welt, die längst eine Wüste war, sich bewährt gegen den Feind, wo Adam in einem Paradies beim ersten Anlauf gefallen ist. Widersteht er 3-mal in einer Welt, die eine Wüste ist. Dann ist er gekommen, damit wir werden wie er. Und dass das kein eitler Traum ist, da gibt es eine kleine Geschichte, vielleicht kennen manche sie ja. Da war ein englischer Missionar in Indien, dessen Organisation verlangte, dass er detailliert über seine Finanzen Buch führte. Dafür hatte er allerdings überhaupt kein Talent, er hatte keine entsprechende Ausbildung, nur eine Berufung, Missionar zu sein. Folglich geriet seine Buchführung immer mehr durcheinander, schließlich wurde er entlassen. Er sei nicht geeignet für die Missionsarbeit, hieß es. Dabei war er in Wirklichkeit nur nicht geeignet, als Buchhalter zu arbeiten. Und so verschwand er und niemand wusste, wo er steckte. Jahre später besuchte eine Missionarin ein abgelegenes Dschungeldorf, um den Menschen dort von Jesus zu erzählen. Und sie erzählt von Jesus und berichtet von seiner Freundlichkeit, seiner Liebe zu den Armen und Ausgestoßenen, mit denen er aß und die er besuchte, wenn sie krank waren. Sie versorgte und ihre körperlichen und seelischen Wunden verband. Sie erwähnte auch, wie sehr die Kinder ihn liebten und er sie. Und je länger sie erzählte, desto mehr begannen die Augen der Dorfbewohner zu leuchten. Sie leuchten erkennend auf und einer von ihnen sagt schließlich: Gnädige Frau, wir kennen ihn gut. Er lebt seit vielen Jahren hier bei uns. Als die Menschen die Missionarin zu dem Mann brachten, war es derjenige, der vor Jahren von der Missionsgesellschaft entlassen worden war. Er hat sich im Dorf niedergelassen, seine Arbeit getan, unbehelligt von jeder Tyrannei der Buchhaltung. War jemand krank, besuchte er ihn und wartete die ganze Nacht vor der Hütte, falls er etwas brauchte. Wenn jemand verletzt war, pflegte er seine Wunden. Für Alte und Gebrechliche holte er Wasser und Essen. Und als im Dorf die Cholera ausbrach, ging er von Hütte zu Hütte, tat, was er konnte, um zu helfen. Ich frage mich, wie das wäre, wenn jemand in unser Dorf und in unsere Nachbarschaft ziehen und den Leuten dort von Jesus erzählen würde, ihnen Jesus beschreiben würde. Würde wohl jemand von den Zuhörern sagen: Ja, wir kennen ihn gut, er lebt seit vielen Jahren bei uns. Er ist gekommen, damit wir werden wie er. Weniger will er nicht, billiger gibt es nicht. Und so werden wir wie er in der Verbindung mit ihm, durch sein Leben in uns. Und dann gilt eine ganz einfache Sache. Manche fragen, ja, muss ich da aussteigen, muss ich da Eremit werden, Asket irgendwo in die Einsamkeit gehen? Nein, sagt er, ich brauche dich am Bankschalter bei der Müllabfuhr, ich brauche dich in der Küche und im Kindergarten, ich brauche dich in den Berufen, ich brauche dich unter den Menschen. Und die einfachste Sache ist die, nicht er oder nicht du musst aus allem raus, sondern er soll in alles rein. Und da würde ein Prozess beginnen, wo wir entdecken, dass die Jesus-leeren Räume in unserem Leben kleiner und die Jesus-freien Zeiten weniger werden. Nein, nicht du aus allem raus, sondern er in alles rein. Und wenn er dann in allem drin ist, erraten, dann schaut er aus allem wieder raus. Es geht nur um eins, dass der eine, Christus, in allem, was wir sind und sagen, sichtbar und hörbar wird. Nein, du musst noch nicht fertig sein mit dieser Geschichte. Es ist ein Prozess, du darfst wachsen. Und er hat jede Geduld mit dir. Lässt dir die Zeit, die du brauchst, aber immer mit dem einen Ziel, dass du wirst wie er und dass in dir der Meister erkannt wird. Ich nenne noch ein paar Dinge, die gehören zum Kleingedruckten der Nachfolge. Das kann ich mir nie verkneifen. Zum einen heißt Nachfolgen, stell dich ein auf ein Leben mit leichtem Gepäck. Nachfolge mit einem Möbelwagen hinten dran, das war nie vorgesehen. Jesus arrangiert sich auch nicht mit unseren Vorstellungen vom Leben und unseren Erwartungen an das Leben. Ach ja, und der Haken schlechthin. Einfaches Leben ist das eine, schwierig genug heute. Aber das andere ist, überleg dir gut oder lass es dir von ihm zeigen, wer der passende Partner auf diesem Weg ist. Und ich habe schon viele abgebrochene geistliche Biografien erlebt, weil man sich jemanden in den Kopf gesetzt hatte, aber es war nicht der richtige Partner. Und ich kann es aus meinem Leben sagen, ich war auch einmal schwer verliebt, so vor 400 Jahren. Und ich habe mir gedacht, die oder keine, Gläubig, doch, ja. Aber dann hat sie sich auf eine Art entwickelt, wo ich gemerkt habe, das geht nicht zusammen. Ich war auf dem Weg in den vollzeitlichen Dienst, sie wollte andere Dinge. Und unter Rotz und Wassergeheule habe ich die Sache beendet. Nein, das war nicht lustig. Nachfolgen heißt, den Vater mit den Boten zurücklassen. Das heißt nichts anderes, als sich von den Vorstellungen der Eltern für mein Leben freimachen. Nachfolge heißt auch, zu dieser verführerischen und versklavenden Kultur auf Distanz gehen. Darum hat er sie ja mitgenommen auf seine Wanderungen, zu Hause bei der Familie, zu Hause in der Synagoge, in ihrer Dorfgemeinschaft, im vertrauten Umfeld ging das nicht. Da war schon so vieles vorgegeben und vorherbestimmt und festgelegt. Da konnte er nicht aus ihnen machen, was er wollte. Sie sollten mit ihm sein, die ganze Zeit. Und ihr habt als junge Leute noch jede Menge gute Chancen. Ihr könnt noch wählen, worauf ihr euch einlassen wollt und was ihr an euch heranlassen wollt. Ja, Nachfolge heißt letztens dann natürlich, sich auf sein wichtigstes Vermächtnis ernsthaft einstellen. Alle seine letzten Zeiten mit den Jüngern hatten ein Thema, das wird morgen noch einmal kommen. Geht hin, denn ihm lagen die Verlorenen am Herzen. Und er hat ihnen schon bei der Berufung klar gemacht, dass er sie zu Menschenfischern machen würde. Und das mit den Menschenfischern ist natürlich eine ganz spannende Sache. Jesus war selbst der Gerechte. Im Hebräischen ist das Wort für Gerechte der Tzaddik. Und dieses Z, das Zein, das ist so ein Häkchen, so was Ähnliches wie ein Angelhaken. Und so war Jesus tatsächlich der himmlische Angelhaken, den der Vater in das Meer des Todes herabgelassen hat, um Menschen aus dem Meer des Todes ins Leben zu fischen. So, und jetzt ist eigentlich ganz schlüssig, er ist der Gerechte, und macht uns zu Gerechten, macht aus uns auch solche himmlische Angelhaken, macht aus uns Leute, die lässt Gott in das Meer des Todes hinein, um von da Leute ins Leben zu fischen. Das heißt, ihr seid eigentlich beides. Ihr seid die Fischer, ihr seid der Haken und wenn ihr Christus ähnlich geworden seid, seid ihr sogar der Köder. Ihr seid ein wundervolles Leben, sagt Jesus, das finden andere buchstäblich zum Anbeißen. Ihr seid etwas, verkörpert etwas dann in seiner Schule, mit ihm unterwegs. Da sagen die Leute, das will ich auch, das gefällt mir, das schaut nach Leben aus, das möchte ich haben. Und so ist Mission und Sendung niemals Leute zu traktieren und zu überreden. Sondern Mission heißt ein Leben leben, das andere zum Anbeißen finden. Und deine Worte liefern nur noch kurz ein paar Erklärungen. Aber das Entscheidende ist dein Leben und da macht er dich seinem Charakter und seinem Wesen ähnlich. Dazu bist du in der Schule des Meisters. Amen.
Das nächste Lied ist das Lied Nummer 21.
your name. The mountains shake and crumble. At your name, the oceans roar and tumble. At your name, angels will bow. Thank you.
Ich lade euch ein, dass wir noch miteinander beten. Jesus, sei du der Mittelpunkt, das Zentrum von all dem, was wir tun. Und lass uns mutig genug sein, mit dir weiterzumachen. Loszugehen in diese Welt und den Auftrag, den du uns gegeben hast, den zu versuchen umzusetzen. Orientiert an dir und immer mit dem Herz ganz nah an dir dran. Jesus, danke für das, was wir hören durften. Danke, dass wir miteinander singen dürfen. Danke, dass du da warst und da bist und da bleibst. Amen.